Ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr heute Morgen hier seid und dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern dürfen als Christinnen und Christen, als Menschen, die glauben und sich für ihren Glauben doch an sich nicht schämen müssen, nicht wahr? Obwohl es doch manchmal sonderbar ist, wenn man gläubig ist und das in unserer Gesellschaft als Christin oder Christ auch vertritt, habe ich den Eindruck, vielleicht kennt ihr das, für uns, wir waren jetzt letztens wieder mal in einem Café mit Freunden oder manchmal auch, wenn man in einem Restaurant auswärts ist, und für uns ist selbstverständlich, dass wir vorm Essen beten. Das ist aber manchmal komisch, irgendwie. Leute gucken, was die da machen, wenn man vorm Essen betet, in einem öffentlichen Raum, wenn man in dieser Form seinen Glauben bezeugt. Und manchmal ist es mir, muss ich zugeben, auch, ich gucke dann, was sie, und dann, nee, ich bete jetzt, hallo. So sich das selber zu sagen, fast zu rechtfertigen. Oder wenn wir manchmal irgendwo sind, im Urlaub und dergleichen, an Orten, wo man neue Leute kennenlernt, und dann kommt man ins Gespräch und dann hat man ein gutes Gespräch, ach ja, ganz nett, man denkt da, oh ja, da kommt man gut in Kontakt, und dann fragt einer, was machen Sie denn so beruflich? Ja, ich bin Pastor. Also, ah ja, okay, ja, ich glaube, ich habe auch jetzt einen Termin und muss dann schon auch, so, das ist ganz komisch manchmal. Nicht immer, aber irgendwie, als wenn ich dann ansteckend wäre, das geht Bestattern manchmal auch so, habe ich gehört, wenn die sagen, dass sie Bestatter sind, und dann sind die Leute ganz schnell weg, weil sie denken, ups, wenn der jetzt schon so nah ist, wer weiß. Ich weiß ja nicht, was die Leute denken, aber sie irgendwie ist das schon manchmal sonderbar. Ich gehe dann oft dazu über, dass ich, wenn ich Leute kennenlerne, dann erstmal sage, ich bin Gärtner, was ja durchaus richtig ist, und später kann ich mich dann outen. Aber es ist doch komisch, in einer Gesellschaft leben wir, in der man sich so irgendwie für den Glauben, den christlichen Glauben rechtfertigen muss, wobei Glaube an sich bei uns ja total hochhängt. Man kann über alles reden, über seine, wenn man Buddhist ist oder wenn man Tao ist, ist irgendwas Fernöstliches hat, oder wenn man, das ist ja quasi religiös, manchmal Fußballfan für irgendeinen Verein ist, oder selbst Klimabewegung hat ja religiöse Züge manchmal, und darüber kann man reden und kann man, das vertritt man auch, das ist alles ganz unproblematisch, bis ich sage, ich bin Christ. Das ist dann problematisch. Das ist irgendwie schwierig, wenn man über Schuld, über Vergebung, über Auferstehung redet oder gar öffentlich betet. Interessant, finde ich, wenn Paulus doch auch sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, das ist doch Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Wofür müssen wir uns denn eigentlich schämen? Muss ich mich dafür schämen, dass wir sagen, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst? Müssen wir uns dafür schämen, wenn ich sage, das Evangelium gebietet uns selbst, unsere Feinde zu lieben? Wer bietet das denn an von den ganzen Leuten, die ihre Religion durchaus vehement vertreten? Lieb sogar deine Feinde. Wenn das die Menschen tun würden, dann gäbe es keine Kriege in dieser Welt. Und doch ist man manchmal so verschämt. Eigentlich sollten wir auch eher verschämt sein, wenn wir sagen, wir lieben unsere Feinde, Nächsten lieben und tun es dann nicht. Dafür kann ich mich vielleicht schämen, wenn ich rede, aber nicht handle. Aber doch nicht für dieses Wort. Wir leben in dieser Gesellschaft, in der man doch tatsächlich den Glauben irgendwie rechtfertigen zu müssen scheint. Das ist nicht in allen Gesellschaften so. Und das ist auch nicht zu allen Zeiten so. Und wenn wir zurückspringen, wir haben jetzt gerade von der Bergpredigt gehört. Wir haben gesungen. Und zur Zeit Jesu und in der in dem religiösen Umfeld dort in Israel, da war der Glaube, da an das Alte Testament, Tora, total verankert in der Gesellschaft. Da glaubt man, das ist so. Und da wird der Glaube dann eben gerade andersrum vielleicht in übertriebenem Maße zur Schau gestellt. Nicht versteckt, sondern so wie eine Trophäe vor sich hergetragen, so wie eine Monstranz. Und dann wird der Glaube, und da wird Jesus drüber reden, zu einer Art Show, zu einer Art Event. Und wenn wir mal sehen, was Jesus dazu zu sagen hat, kommen wir vielleicht ein bisschen in die Richtung, wie Glaube denn in einer gut ausbalancierten Form gelebt werden kann. Und wie wir auch sagen können als Christen in dieser Welt, und das ist für mich tatsächlich auch immer wieder so ein Ding, mit dieser Selbstverständlichkeit auch in diese Welt hineinzugehen, ich weiß gar nicht, wie man hier leben kann ohne Glauben. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man in dieser Welt ohne irgendeinen Glauben, der eine Perspektive über diese Welt hinausgeht, leben. Wie kann man in so einer Welt leben? Guckt euch an, was passiert. Wie kann man denn hier leben, ohne eine Zukunftshoffnung zu haben, über diese Welt hinaus? Das ist doch unbegreiflich. Ich könnte das nicht. Ich wüsste nicht, wie ich hier leben sollte, ohne meinen Glauben an Jesus, der auferstanden ist. Und ohne eine Hoffnung auf ein Leben nach dieser Welt. Denn so attraktiv ist die nicht wirklich. Und das merken wir doch gerade, wenn wir in diese Welt gucken, was passiert. Mit einer Selbstverständlichkeit in diese Welt zu gehen, die aber nicht zu einer Show sozusagen wird. Und wenn Jesus in der Bergpredigt überhaupt irgendetwas sagt, dann sagt er uns, den Hörern damals und damit uns, etwas über die tiefere Bedeutung dessen, was geschrieben ist. Die innere tiefere Bedeutung, und er geht in Bezug auf äußere Formen auf den jüdischen Glauben natürlich ein. Und wir werden sehen, wie er hier drei ganz spezifische Dinge, Säulen des jüdischen Glaubens, aufnimmt, um zu sagen, das ist keine Sache, die als Show, als Event, als öffentliches Ding zelebriert wird, sondern das ist etwas, was von tief innen kommt, nämlich Almosen geben, Beten und Fasten, drei Säulen des Glaubens. Und damit legt er auf gewisse Art und Weise die tiefe Bedeutung des Gebotes, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst, aus und da. Und da möchte ich mit euch in Matthäus 6 einsteigen. Bergpredigt, das Prinzip unseres Glaubens, der Bildschirm da ist ganz dunkel, aber hier hinten ist was zu sehen. Also Jesus steigt ein, um seinen Zuhörern ein Prinzip ihres Glaubens klarzumachen, was auch heute und für uns noch gilt. Und er schreibt oder er sagt, hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Ein Prinzip, das uns auch heute noch leiten kann, das gilt nicht nur für die Menschen damals, deren Glauben so stark in der Gesellschaft verankert war, dass man vielleicht dazu neigt, dieses Prinzip zu vergessen. Sagen wir es mal so, auf gewisse Art und Weise. Der Glaube, also die Frömmigkeit, das Glaubensleben, die Ausübung des Glaubens, ist etwas, was sich irgendwann auswirkt nach außen, gar keine Frage. Aber es ist vor allem etwas, was im Verborgenen entsteht, im Inneren, im Herzen. Und von hier aus wirkt es sich nach außen aus. Das Prinzip ist nicht, ich habe eine Form und dadurch wird das Innere dann automatisch sich bilden. Sondern der Glaube, der im Inneren, im Herzen beginnt, da, wo Gott hineinsieht, der wirkt sich nach außen aus, natürlich. Aber das ist etwas ganz anderes, als wenn ich ihn öffentlich in irgendeiner Form zelebriere. Gott sieht in das Verborgene. Das werden wir gleich immer wieder hören. Gott sieht in das Verborgene und er wird dich belohnen. Was für ein Lohn. Interessant, ne? wenn man von Glauben redet und dann das Wort Lohn hört. Wir glauben noch nicht, um irgendwas zu kriegen oder zu bekommen, sondern das ist doch alles Gnade. Irgendwie muss man Lohn, wovon redet er hier? Und ich denke, wenn wir sehen, wie Jesus sagt, wenn ihr euren Glauben nur so lebt, dass ihr ja, äußere Ehre, Anerkennung, vielleicht, dass die Leute euch toll finden, wie barmherzig ihr seid oder irgendetwas meint oder in einem religiösen Umfeld gar aufgewachsen sind, auch in einem christlich-religiösen Umfeld, in dem sehr viel Wert auf äußere Formen gelegt wird. Dann neigt man da womöglich zu, über diese äußere Form seinen Rechtglauben doch darzustellen. Das fängt mit Kleiderordnung womöglich an, oder geht über die rechte Wortwahl bis hin zu anderen Formen, die sehr im Vordergrund steht, die man machen kann, egal was ich im Herzen denke. So ist es ja auch manchmal. Ich kann getauft werden, rein theoretisch, als äußere Handlung, glaub gar nicht. Was nützt das? Was soll das? Ich kann am Abendmahl teilnehmen. Das ist etwas Flüssigkeit, etwas Brot. Völlig sinnlos, wenn ich nicht glaube. Es ist etwas für Menschen, deren Herzen bewegt wurden durch den auferstandenen Jesus. Glaube geht von innen nach außen und der Lohn ist nicht etwas, was äußerlich ist, sondern der erste Lohn, den wir erwarten können von unserem Vater im Himmel, der jetzt schon wirkt, das ist ein Herzensfriede. Das ist eine Erfüllung mit Ruhe. Das ist eine Erfüllung bei Gott. Unser Herz ist unruhig in uns, bis es bei dir, Gott, zur Ruhe kommt, sagt schon der Kirchenvater Augustinus. So sind wir Menschen geschaffen. Diese Ruhe werden wir nicht über äußere Formen finden. Wir können ganz viele Dinge tun. Die werden uns kurzfristig befriedigen, aber sie werden keinen Herzensfrieden geben. Der Lohn, den unser Vater uns schenkt, ist zunächst einer, der innen ist und von innen kommt. Und das möchte Jesus seinen Hörern ganz tief ins Herzen legen, weil dort in diesem Umfeld genau das passiert ist, dass man dazu neigt, den Glauben außen zu zelebrieren, egal was denn innen im Herzen ist. Und wenn wir weitersehen, ich habe es mal grob als Spenden überschrieben. Almosen ist ein ganz wesentlicher Punkt im Gedenken des jüdischen Glaubens. Es heißt eigentlich, dieses griechische Wort würde man vielleicht auch eher mit Mitleidsgaben, mit Gaben der Barmherzigkeit, mit Wohltaten übersetzen. Es ist vor allem, es geht nicht nur um Geld, ne? Es ist vor allem ein Geben von Herzen her. Und so heißt es, wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht vor dir her mit Posaunen ankündigen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Boah, was für ein toller Spender das ist. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Was du gibst, soll verborgen bleiben. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Das ist ein Prinzip, das Jesus ganz deutlich klar machen will. Wenn du etwas gibst, kann man so sehen, wenn du etwas gibst, selbstverständlich wirst du was geben, oder? Oder wenn du etwas gibst, es ist freiwillig, es muss freiwillig von Herzen kommen. Wenn du denn schon etwas gibst, du kannst es ja auch lassen, aber wenn du es tust, dann tu es aus einer Art und Weise, die recht ist, aus einer Motivation, die von Herzen kommt. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst. Und das bedeutet nicht, dass dieser Arme arm an Geld ist, wie wir das vielleicht zuerst sehen, Almosen geben. Da gebe ich dem Bettler was, da gebe ich hier einen Zehner, da einen Zwanziger. Es gibt ja eine Armut, die habe ich den Eindruck, die heute viel relevanter ist. Es gibt natürlich Menschen, die finanzielle Hilfe brauchen, gar keine Frage. Aber was ist mit denen, die ganz andere Armut haben? Armut an Beziehung, die einsam sind, alleine. Armut an Hoffnung in einer Welt, die keine Hoffnung mehr spendet. Armut an Frieden, der ganz tief im Herzen verwurzelt ist, die sich sehnen nach Kontakt, nach Beziehung, nach Liebe. Was ist das denn für eine Armut? Die kann man nie mit Geld bezahlen. Da reicht kein Zehner, den ich auf den Tisch lege. Auch die sind hier gemeint, wenn du denn etwas gibst, Wohltaten, Taten der Barmherzigkeit, das bezieht sich darauf, dann ist das etwas, was zuerst von innen kommt, weil Ich muss ja den Bedarf sehen, ich muss doch ein Auge für diese Menschen haben, ein Mitleid, ein Interesse, eine Zuwendung. Und diese Zuwendung ist keine finanzielle Zuwendung zuerst, es ist eine Zuwendung des Herzens zum Menschen, damit ich überhaupt sehe, wo kann ich geben, wo darf ich etwas geben von mir selber, von dem, was ich bin, von dem, was ich habe, von Gott. Ein Frieden im Herzen, eine Liebe zur Welt, eine Hoffnung, von der ich etwas erzählen kann. Denn das muss der Antrieb sein, der Heilige Geist in mir, der Gottes Geist ist. Und Gott ist ein Gott, der mich sieht. Gott ist ein Gott, der sieht. Er sieht mich, aber er sieht durch mich und in mir auch die anderen. Das ist die Motivation. Und dann gebe ich und dann spielt es keine Rolle, ob das einer sieht. Oder wie das wahrgenommen wird oder wie das wertgeschätzt wird. Das ist nicht das Erste und das Wichtigste. Natürlich, und das dürfen wir auch als Christen nicht einfach wegschieben, Wertschätzung, Anerkennung ist nichts Schlimmes, ist keine Sünde. Wir alle brauchen das und es ist gut. Und das dürfen wir uns auch immer hinter die Ohren schreiben, dass man jemandem mal sagt, Dankeschön, dass du das gemacht hast. Das hast du gut gemacht. Das ist toll gelungen, danke. Und dann, ja, war alles der Herr, hört man so, weil das passt ja in unseren Rahmen. Und es ist ja auch alles der Herr, gar keine Frage. Aber wenn du dich vom Herrn nicht gebrauchen hättest lassen, dann wäre es auch nicht passiert. Also kann ich doch danke sagen. Diese Wertschätzung ist ja richtig. Das ist nichts, was mit Heuchelei zu tun hat, gar kein Thema. Aber die Motivation, warum du es getan hast, das ist doch eine ganz andere. Und das dürfen wir uns fragen. Was ist denn da im Verborgenen in dir und in mir? Warum tue ich denn, was ich tue oder unterlasse es? Wenn du etwas tust, dann tu es so, wie es von deinem Glauben her recht ist. Gott, der im Verborgenen ist, der wird dich auch im Verborgenen mit einem Herzensfrieden belohnen, den die Welt niemals geben kann. Und so fährt er fort. Und das ist jetzt noch der bekanntere Teil, den er damit einleitet über das Gebet. Das eine hat dein Zusammenleben mit den anderen Menschen geregelt. Liebe deinen Nächsten und jetzt liebe Gott. Wie sollst du ihn lieben? Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gerne in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch wiederum, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Dein Glaube und dein Gott, dein Gebet, Gebet als eine Beziehungspflege, Gebet ist ja viel mehr als nur in Anführungszeichen. Das ist natürlich ein Teil des Ganzen, mit einer Bittliste zu kommen oder so. Oder irgendwelche Listen, auch, sei es auch Dank. Es ist doch vor allem zuerst mal, ich stelle mich vor Gott und sage, Herr, ich bin da und du bist da. Wir beide haben eine Beziehung. Wenn ich keine Beziehung zu Gott hätte, bräuchte ich auch nicht beten, weil zu wem soll ich beten? Oder wenn ich nicht glaube? Gebet ist Ausdruck einer Sehnsucht, Ausdruck der Hingabe. Gebet, das freiwillig und von Herzen kommt, ist nichts, was äußerlich verrichtet wird. Das war damals etwas, was auf das sehr viel Wert gelegt wurde. Wie gesagt, heute muss man sich ja fast dafür rechtfertigen, was man denn da macht, wenn man betet oder wenn man in Gebetshaltung erwischt wird. Also, was machst du da? Nichts, mir tut da Rücken weh oder so. Weißt du, was ja Quatsch ist, halt, nein, ich bete. Ich bin gläubig, deshalb bete ich. Voll normal. Voll normal, so, ne? Voll normal. Was ist normal? Für mich als gläubigen Menschen ist Beten normal. So wie für dich, wenn du eine Freundin, einen Freund hast, eine Beziehung, normal ist, dass du mit dem kommunizierst und redest. Normal. Und bei uns ist das also, Religion ist Privatsache. So. Und da eben dieses andere Sehen, das war damals eben nicht so. Und dann wird es zu etwas, was rein äußerlich ist. Und das mag bei uns auch sein. Jesus sagt dann im Anschluss, wenn ihr betet, dann redet nicht wie die Leute aus den Nationen, also aus den anderen, die Gott eigentlich nicht kennen und denken, sie müssen ihn überreden, indem sie ganz viele Worte machen. Beten ohne Unterlass, so wie Paulus uns das nahelegt, ist nicht ohne Unterlass zu reden, sondern es ist eine Haltung. Das Gebet, und das habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt, dass manch einer vielleicht aus besten Motiven aus dem Gebet eine Predigt macht. Eine Gebetspredigt, in der ganz, ganz viele Bibelverse erwähnt werden und dann, die auch ganz lang ist und so weiter. Das ist bestimmt etwas, was ich nehme da, oder ich gehe davon aus, ich will niemandem was unterstellen, das von Herzen kommt, aber es ist irgendwann doch eine äußerliche Sache. Und man muss aufpassen, dass man nicht zum Heuchler wird, wenn man sagt, man betet und in Wirklichkeit predigt oder zeigt, wie viel man von der Bibel auswendig kennt oder irgendwas. Wenn ihr betet, dann gibt ihr uns das Vaterunser im Nachlauf. Vaterunser im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Nicht viele Worte, aber ernsthafte Worte, die aus dem Herzen kommen. Das Gebet ist ein Lebensstil, eine Art zu leben, eine Art zu sein. Die Aufforderung ist, werde zum Gebet. Werde Gebet, in dem du lebst. Und das geschieht erst im Verborgenen. Und dann auch in Gemeinschaft, wenn wir gemeinsam beten. Aber es kommt von Herzen, aus der Tiefe. Und wirkt sich dann nach außen aus. Genau wie diese guten Gaben, die man geben kann. Sie kommen aus dem Herzen und wirken sich natürlich außen aus. Und Menschen sehen das. Dann, warum tust du das? Ich tue das, weil ich geliebt bin. Ich tue das, weil ich Liebe habe. Von dem, der alle Menschen liebt. Ich tue das, weil ich nicht anders kann. Ich bin das. Weil er in mir ist. Ich bin das. Ich kann nicht anders. Wer mir nachfolgt, der lasse das Alte zurück und werde neu und lebe seinem Wesen gemäß. Salz muss salzen, Licht muss leuchten, es geht gar nicht anders. Es gibt kein Licht, das nicht leuchtet, es gibt kein Salz, das nicht salzt. Ich bin das, es kommt raus, was in mir ist. Und zuletzt das Fasten. Fasten. Dein Glaube und du selbst, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Die dritte Position darin, Fasten. Zudem sagt Jesus, wenn ihr fastet, also wenn, du musst es ja nicht, aber wenn du es tust, dann tu es so, wie es eigentlich gedacht ist. Wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmiene auf, wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich leide so, das ist das Schmerz, aber für den Herrn, ich habe für den Herrn heute nur ein Brötchen gegessen heute Morgen. Oder was auch immer man da meinen mag. Also nach außen gebracht, nach außen getragen. Also damit die Leute ihn ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du fastest, pflege dein Haar, wasche dir das Gesicht wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Fasten ist eine Säule des jüdischen Glaubens, auch im muslimischen Glauben. Ne? Oder in fast allen Religionen spielt Fasten eine ganz besondere Rolle. Wir haben das so ein Stück weit bei uns im evangelikalen Bereich, auch im evangelischen vielleicht vergessen, das ist in der katholischen Kirche, da gibt es ja noch die Fastenzeit vor Ostern, ne, da, also, wo man so ein bisschen äußerlich fastet. So, ja. Wir kommen ja, oder nein, Rita kommt aus dem Schwabenland, ich nicht so wirklich, aber da gibt es ja die Erfindung der Maultaschen so, man darf kein Fleisch essen, aber man kann es verstecken in die Maultasche rein, dann sieht es Gott nicht und dann kann ich es dann doch essen. Das ist ein Fasten, wie Gott sich das wünscht, nicht wahr? Zumindest die Kreativität hat er ja in die Herzen der Schwaben gelegt und deshalb ist das gut. Deshalb kommt von dort der Pietismus, nicht wahr? Wahrscheinlich. Aber da reden wir ein andermal drüber. Fasten und seine wahre Bedeutung, ihr Lieben, beschränkt sich ja bei weitem nicht auf das Essen, wenn es nur ums Essen ginge, ja, und das ist, hat ja auch eine therapeutische Sache heute mit Abnehmen und so. Nein, Fasten ist doch vor allem und zuallererst, und das müssen wir uns auch in diesem Zusammenhang vor Augen führen, ein zeitlicher, freiwilliger Verzicht auf erlaubte Dinge, ein zeitlicher, freiwilliger Verzicht auf an sich erlaubte Dinge, um Freiraum in mir für Wesentlicheres zu schaffen. Wow. Ein zeitlicher Verzicht auf an sich erlaubte Dinge, um Freiraum in mir für Wesentliches zu schaffen. Das hört sich gut an, nicht? Ist auch so. Weil es geht überhaupt nicht darum, irgendwas nicht zu essen. Es geht darum, etwas loszulassen. Und loslassen ist das große Thema für uns als Christen. Loslassen ist das große Thema in der Nachfolge. Loslassen ist das Thema überhaupt. Wer nicht alles zurücklässt, der kann mir nicht nachfolgen. Wer nicht nach und nach loslässt und weglässt und fallen lässt, was nicht zu ihm gehört, zu seinem Wesen, zu seinem Christsein, der kann nicht der Mensch werden, den ich in ihn hineingelegt habe. Und am Ende, wenn das große Loslassen kommt, das Sterben, wenn ich diesen Körper loslassen muss, und das werden wir so ziemlich alle, außer wir erleben die Erdrückung, dann kann ich das vorher üben. Tatsächlich, ich kann Sterben üben, das ist Sterben täglich. Nehmt euer Kreuz täglich auf euch, lasst los, damit am Ende das große Loslassen nicht so heftig wird. Fasten bedeutet Loslassen, Freiraum schaffen, Fokussierung auf das, was jetzt im Moment vielleicht wesentlicher ist. Wie jemand, der zum Beispiel sagt, ich möchte noch mein Abitur nachholen oder so oder irgendwas lernen. Dann geht er in eine Abendschule und lernt das. Und was? Er verzichtet auf die 2 Stunden Fernsehen abends, weil er was lernt. Er verzichtet auf das, weil das andere wesentlicher ist. Mag ja ein profanes Beispiel sein, aber das tut man doch normalerweise, sonst komme ich zu nichts. Bei solchen Dingen ist das selbstverständlich. Was bedeutet das für den Glauben, für deinen Glauben? Fasten, loslassen, weglassen, um Freiraum zu haben für etwas Wesentlicheres. Aber was ist denn wesentlicher? Was machst du denn eigentlich? Womit verbringst du deine Zeit? Das sind ja die Fragen, die dahinter stecken. Das bedeutet Verzicht, freiwilliger Verzicht auf Dinge, die ich gar nicht brauche, um Dinge zu bekommen, die wichtiger sind. Das bedeutet auch Verzicht auf Bitterkeit. Das hat man so gar nicht auf dem Schirm, wenn man an Fasten denkt. Fasten von Bitterkeit, von Rachegelüsten, von Unversöhnlichkeit. Ich lasse das los. Am besten nicht nur temporär, sondern permanent. Aber wir müssen das jeden Tag loslassen, um Freiraum zu schaffen für was? Durchzuatmen, aufzuatmen, Gemeinschaft zu haben. Freiraum auch zu haben, um diese Wohltaten, von denen er am Anfang geredet hat, zu tun. Aus ganzem Herzen. Loslassen. Mich nicht ablenken zu lassen. Das ist nichts Äußerliches. Es wirkt sich aber äußerlich aus, ohne Frage. Wenn ich lerne, loszulassen, dann ändert sich doch mein Leben. Dann bemerken das doch Menschen. Was meinst du, was mit deinem Leben passiert, wenn du weglässt, was nicht zu dir gehört? Was du nicht brauchst und nimmst, was er dir geben will, immer schon, was schon immer bereit liegt, ein Leben, das gelingt, ein Segen, ein Herzensfrieden, etwas, was dein Leben so bereichert, und wir halten so viele Dinge fest, die wir gar nicht brauchen. Das ist Fasten, ein wahres Fasten, das Gott gefällt. Es ist doch nicht das Fasten, in dem man verzichtet und mit einer Trauermine durch die Gegend läuft und seinen Körper irgendwie kasteit. Das ist nicht der springende Punkt. Es mag mal sein, dass man eine Weile fastet und tatsächlich nichts isst, weil das schärft den Sinn. Mit vollem Bauch kann man viele Dinge nicht so gut tun. Aber es ist nicht das, es muss von Herzen kommen. Das ist das, was Jesus uns hier weitergeben will und was er uns auch ins Stammbuch schreibt. Von innen nach außen geht unser Glaube, von innen nach außen. Und unser Glaube bestimmt die äußere Form. Das ist damals verloren gegangen, zur Zeit Jesu. Und deswegen moniert er das. Und man dann vergesst nicht die Reihenfolge von innen nach außen. Und wenn ihr das tut, dann tut es richtig. Sonst werdet ihr irgendwann zu Heuchlern. Und das ist nicht das, was gedacht ist. Und dann, wenn es von innen ist, dann könnt ihr auch euren Glauben in einer Welt bezeugen, die euren Glauben belächelt, die nichts damit anfangen kann. Aber schämen braucht man sich dafür nicht, wenn man es lebt. Dafür, dass man sagt, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deine Feinde. Lass dir vergeben. Lass dich schenken von dem, der sich dir schenkt. Lass dir eine Hoffnung geben über diese Welt hinaus, weil all das andere, was wir hier erleben, du kannst das Klima retten, du kannst einen Fußballverein retten, du kannst versuchen, dich ins Nirvana aufzulösen oder was auch immer da an Angeboten ist, um Sinn zu stiften in einer Welt, die völlig sinnlos ist. Was bringt es dir, wenn danach nichts mehr kommt? Nichts. Muss ich mich dafür schämen, wenn ich sage, es gibt eine Hoffnung über dieses Leben hinaus? Du kannst sie ergreifen im auferstandenen Jesus. Dafür schäme ich mich nicht, nein. Wenn, dann schäme ich mich gelegentlich dafür, dass ich das nicht so deutlich sage. Dass ich das nicht so deutlich lebe. Aber nicht dafür, dass es so ist. Schämen müssen sich ganz andere Menschen. Wenn wir sehen, was Menschen einander antun heute. Wir dürfen anders sein. Und dafür danke ich Gott, dass er uns diese Bergpredigt gibt, in der Jesus uns erklärt, was wirklich in der Tiefe all diese Worte bedeuten, die ja aus dem Alten Testament kommen. Er erklärt ja ganz viel. Das bedeutet, das macht es nicht, das ist nicht äußerlich. Glaube ist nicht äußerlich. Er kommt von innen. Wenn ihr mich im Herzen habt, den Heiligen Geist, den Glauben, dann könnt ihr von innen nach außen glauben, nicht mehr von außen nach innen. Das wünsche ich uns, gerade in dieser Zeit, jedem von euch, aber auch uns als Gemeinde, ein Glauben von innen nach außen, der wird mehr als wirksam sein in einer dunklen Welt, die es so nötig braucht. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Herr, für diese Worte und für diese Wahrheit, in der wir leben dürfen. Ein Glaube von innen nach außen. Hilf uns, dass unsere Herzen neu erfüllt werden von dir, dass wir von Herzen teilhaben lassen dürfen, nicht nur an Geld, sondern an unserem Leben, an unserer Liebe, an unseren Fähigkeiten, dass wir von Herzen deine Nähe suchen, im Gebet vor dir stehen, Herr, und uns von dir beschenken lassen und uns von dir ergreifen lassen und dass wir dann loslassen und weglassen, was wir nicht brauchen und verstehen, was wirklich wichtig ist und Freiraum erkennen in unserem Herzen für das, was wirklich zählt, über diese Welt hinaus. Dass wir uns nicht mit sinnlosen Dingen unsere Zeit zwischen den Fingern dahinrinnen lassen, die unwiederbringliche, was für ein großes Geschenk, Herr. Und so erfüll uns ganz neu mit deinem Geist, dass wir das erkennen, dass wir das verstehen und dass wir es miteinander leben. Amen. Ihr Lieben, vor dem Abendmahl singen wir noch miteinander ein Lied. Sieh das Lamm Gottes als Hinführung und Einladung. Einladung auch, ja, aber Einleitung zum Abendmahl.
Thank you.